Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Jessica Sturmberg. Herzlich willkommen. Da verhandeln die amerikanische und chinesische Delegation mehrere Monate und es scheint, als wäre der für die Weltwirtschaft gefährliche Handelskrieg abgewendet. Und kurz vorm Ziel haut US-Präsident Donald Trump einen Tweet raus, mit dem alles nochmal in Frage steht. Mit der Drohung am Freitag, die Strafzölle auf chinesische Waren auf 25% zu erhöhen. Ausgerechnet also an dem Tag, an dem das Vertragswerk fertig werden sollte. Und was macht die chinesische Regierung? Auf die Frage, ob sie diese Drohung ernst nehme, hieß es aus dem Außenministerium, solche Situationen habe es schon oft gegeben. Ja, wie das an den Börsen heute bewertet wird, dazu gleich mehr. Wir schauen auf die Hauptversammlung bei Lufthansa im Zeichen einer ganz anderen Sensibilität von Emissionen durch die Luftfahrt. Banken sollen bei der Kreditvergabe wieder vorsichtiger werden, sagt die BaFin, und die Steuerschätzung. Beginnen wollen wir aber mit einem Unternehmen, das Juso-Chef Kevin Kühnert gedanklich kollektiviert hat, dem Autobauer BMW. Der hat heute Quartalszahlen präsentiert, aber noch spannender als diese war die Erwartung, eine Antwort von Konzernchef Harald Krüger auf die Thesen von Kühnert. Michael Watzke in München, wie fiel die denn aus?
Die fiel diplomatischer aus als die von BMW-Betriebsratschef Manfred Schoch vor kurzem, denn der hatte ja gesagt, eine solche SPD sei für BMW-Mitarbeiter nicht mehr wählbar. Harald Krüger, der Chef von BMW, hat heute auf meine Frage hin sich ein wenig diplomatischer geäußert.
Die Bundesrepublik Deutschland verdankt ja ihren Erfolg der sozialen Marktwirtschaft. Ich würde mal die BMW Group als ein Vorzeigebeispiel der sozialen Marktwirtschaft bezeichnen. Hier partizipieren die Mitarbeiter vom Unternehmenserfolg, die Unternehmensseite, die Anteilseigner. Und wir haben auch eine einzigartige Kultur und Zusammenarbeit zwischen Unternehmensleitung und Arbeitnehmervertretern. Und ich glaube, das macht uns gemeinsam erfolgreich.
Also im Ton konzilianter, das ist ja auch Krügers Markenzeichen, aber in der Sache tatsächlich genauso hart wie das, was sein Betriebsratschef Manfred Schoch vor kurzem dazu gesagt hat.
Schauen wir auf die Zahlen für das erste Quartal. Die sind ja nicht gut ausgefallen. Welche Gründe gibt es denn dafür?
Die sind gar nicht gut ausgefallen. Es gibt mehrere Gründe. BMW beispielsweise nennt ein Preisumfeld, das in mehreren Märkten angespannt sei. Das heißt also, BMW verkauft zwar noch ganz gut oder ganz viel, aber kann nicht mehr so hohe gute Preise erzielen, muss wohl auch Rabatte geben. Das drückt das Ergebnis. Aber vor allem geht es um eine Rückstellung in dem Kartellverfahren vor der EU. Da droht BMW ja eine Strafzahlung, wenn die EU tatsächlich feststellen sollte, dass sich die großen deutschen Premium-Autohersteller, also neben BMW auch Daimler und Volkswagen, abgesprochen haben sollten. Da stellt BMW 1,4 Milliarden Euro zurück. Finanzvorstand Nicolas Peter nannte die Vorwürfe heute aber unberechtigt.
Wir sehen in diesem Verfahren den Versuch, die zulässige Abstimmung von Industriepositionen zu regulatorischen Rahmenbedingungen mit unerlaubten Kartellabsprachen gleichzusetzen.
BMW will sich mit allen rechtlichen Mitteln dagegen wehren, aber wenn es so kommt und BMW muss zahlen, dann stehen jetzt also schon mal 1,4 Milliarden Euro bereit.
Und dann gibt es ja auch noch die Unsicherheit durch den wieder drohenden Handelskrieg zwischen China und den USA. Davon wäre BMW genauso wie Daimler unmittelbar betroffen. Wie wird das denn bei BMW eingeschätzt?
Das will Harald Krüger ein bisschen niedriger hängen. Er sagte zwar einerseits, natürlich ist das eine Gefahr, andererseits BMW ist in den USA ein starker Produzent. Dort im Werk Spartanburg, dem größten BMW-Werk, ist BMW Netto-Exporteur, vor allen Dingen mit den X-Modellen. Natürlich könnte das BMW treffen, sagt Harald Krüger.
Natürlich wird es einen Effekt geben, wenn China und USA wieder in den schwierige Handelssituationen reinfahren, dann hat das auch Effekte aufs Geschäft. Aber ich glaube, auch beide Seiten haben den Willen, sich zu einer Einigung bewegen. Und das ist auch im Sinne der Weltpolitik wichtig.
Sagt Harald Krüger mit viel Hoffnung, der BMW-Chef.
Danke, Michael Watzke aus München. BMW hat die Quartalszahlen präsentiert und wir nehmen die Zahlen direkt mit in den Börsensaal zu Claudia Werle, verbunden mit der Frage, wie kam das denn bei den Anlegern an?
Naja, der Aktienkurs ist den ganzen Tag im Minus. Aktuell sehen wir ein Minus von über 2%. Wie es um BMW bestellt ist, darüber habe ich mich vor der Sendung auch mit Tim Schuld von Pareto Securities unterhalten. Und ich wollte von ihm zunächst wissen, ob er denn damit gerechnet hat, dass BMW in den roten Zahlen steht. Und hier ist seine Antwort.
Ja, da hatten wir schon mit gerechnet. Sie haben einen Milliardenbetrag für die Kartellstrafe, die möglicherweise ja kommt, zurückgestellt. Und das hat den Konzern dann eben in die roten Zahlen gedrückt.
Ob das nun BMW, ist VW oder ein anderer Hersteller. Sie alle blicken nach vorne. VW sagt ganz klar, die Zukunft gehört den Elektrofahrzeugen, und zwar solchen, die mit Strom aus Batterien betrieben werden. Die beiden größten Zulieferer Bosch und Continental plädieren für Technologieoffenheit. Wie sehen Sie es?
Wie die Elektrizität letzten Endes an die Motoren kommt, das ist offen. Da gibt es die Batterielösung, es gibt die Brennstoffzellenlösung oder wie bei den LKWs jetzt teilweise mit Oberleitungen, wie man es ja von Zügen kennt. Also gibt es verschiedene Ansätze. Ich glaube, was klar ist, ist, dass Elektromobilität kommt. Das ist auch nicht mehr aufzuhalten. Die Gesetze von der Europäischen Union sind da mittlerweile gemacht und die zwingen die Hersteller dazu, letzten Endes ihren durchschnittlichen CO2-Verbrauch signifikant zu senken. Und mit einem klassischen Verbrenner kommt man da einfach nicht mehr hin.
Was sich auf dem Pkw-Markt tut, ist das eine. Bei den Schwerlastfahrzeugen wird ganz anders kalkuliert. Welche Zukunft hat denn da die Elektromobilität?
Sicherlich auch bei den Schwerlastfahrzeugen wird die Elektrifizierung kommen. Also das ist auch klar. Ich denke, dass es durchaus sein kann, dass wir dort aber eine andere Technologie sehen. Bei den schweren LKWs, die ja sehr lange Distanzen zurücklegen müssen, die sich auch nicht leisten können, sehr, sehr lange an der Batterietankstelle zu stehen, weil es einfach Geld kostet, da ist es sehr viel wahrscheinlicher, dass wir tatsächlich eine Brennstoffzellenlösung bekommen, die sich dann auch durchsetzt.
Warum dann nicht für die PKWs?
Die Brennstoffzelle ist sehr teuer und man hat da bislang noch nicht den Durchbruch geschafft, die Kosten signifikant zu senken. Und das wird sich letzten Endes bei den PKWs wahrscheinlich auch nicht mehr durchsetzen. Da ist die Batterietechnologie einfach im Moment die, in die die ganzen Entwicklungsgelder gehen. Und da ist einfach davon auszugehen, dass diese massiven Forschungs- und Entwicklungsausgaben, die die Industrie insgesamt dort macht, wahrscheinlich die Batterie schneller in den Kosten runterbringt und dann irgendwann einfach sie sich durchgesetzt hat. Das ist wie bei den Videorekordern früher, wo sich vielleicht auch nicht die beste Technologie immer durchsetzt, sondern die, die am schnellsten die Verbreitung findet. Und ich denke, das wird da auch der Effekt sein.
Egal um welche Art der Fortbewegung es sich handelt, die entsprechende Infrastruktur muss geschaffen werden. Es geht ja wirklich auch um globale Konzepte. Was ist da realistisch?
Ich denke, bei den Batterien ist man da einen ganz vernünftigen Weg gegangen, dass man an die Autobahn solche Schnellladetankstellen baut. Aber gerade wenn man längere Distanzen zurücklegen muss, dann muss man zwingend in die Infrastruktur investieren. Und man muss auch, damit man insbesondere bei Batterien den Strom überhaupt da hat, wo man ihn braucht, massiv in die Netze investieren.
Was glauben Sie, was ist das Konzept der Zukunft?
Ich denke, das Konzept der Zukunft wird ein Mischkonzept sein. Ich glaube sehr wohl, dass sich bei den PKWs die Brennstoffzelle nicht durchsetzen wird, dass sie aber bei den LKWs durchaus eine Zukunft hat.
Soweit also Tim Schuld von Pareto Securities. Er hat eben die Oberleitungen angesprochen. Die erste Elektroautobahn für den Güterverkehr, die ist auch heute in Betrieb genommen worden. Das ist auf der A5, auf der stark befahrenen Strecke zwischen Langen und zwischen Weiterstadt. Das ist südlich von Frankfurt. Das sieht ganz interessant aus. Man muss sich das so vorstellen wie bei der Bahn, sind Oberleitungen über den äußeren Spuren der Autobahn. Die Lastwagen, die sollen dann wie Züge an die Leitungen andocken und ihre Batterien aufladen. Im Rahmen des Projektes sollen dann auch Daten gesammelt werden, die für einen späteren Ausbau des Systems in Deutschland relevant sein können.
Wie man das auch von früheren Bussystemen auch in manchen Städten vielleicht noch kennt. Es gibt, Frau Werler, heute gerade eine Eilmeldung. Porsche muss 535 Millionen Euro Bußgeld wegen Dieselskandal zahlen. Was heißt das denn für den VW-Konzern und was ist da überhaupt gemeldet?
Ja, also die Eilmeldungen, und da kann ich jetzt wirklich nur diese Eilmeldungen sagen. Porsche muss also 535 Millionen Euro Bußgeld bezahlen. Da geht es um fahrlässige Verletzung der Aufsichtspflicht. Porsche hat auf die Einlegung eines Rechtsmittels verzichtet. Was das dann konkret heißt, da muss man erst einmal abwarten. Ich denke, das ist im gesamten Zusammenhang mit der Aufarbeitung des Dieselskandals zu sehen. Aber klar, für die Autobauer ist das alles nicht gerade einfach.
Und es gab heute noch drei weitere DAX-Unternehmen, die Zahlen präsentiert haben. Welche Reaktionen gab es denn da?
Da mache ich es kurz. Henkel sorgt man sich um die Profitabilität des Unternehmens. Der Konkurrenzdruck macht Henkel zu schaffen. Die Jahresziele sind in Gefahr. Die Aktien 4% im Minus. Minus. Vonovia, der größte deutsche Immobilienkonzern, profitiert von steigenden Mieten in den Ballungsräumen, hat nach einem guten Jahresstart die Prognose angehoben. Das bedeutet, dass Aktien über 5% im Plus sind. Und Infineon, der Chipkonzern, hat sich zwischen Januar und Ende März in einem schwierigen Marktumfeld besser behaupten können als erwartet. Trotzdem, der Boom sei erst einmal vorbei, so heißt das. Die Aktien von Infineon 0,5% im Minus.
Schauen wir insgesamt auf den bisherigen Handelstag. Nach dem Schock gestern und den wieder neuen Sorgen eines Handelskriegs hat sich das jetzt wieder etwas beruhigt.
Nein, der Schock wirkt nach. Der DAX kennt heute nur eine Richtung, die nach unten, steht jetzt 0,5% tiefer bei 12.209 Punkten.
Und zum Schluss dann noch Euro, Rente und Gold.
Der Euro kann seine Gewinne aus dem frühen Handel nicht halten, steht jetzt bei $1,11,95. Die Umlaufrendite gesunken von minus 0,07 auf minus 0,08%. Und die Feinunze Gold kostet aktuell $1,280,25.
Claudia Werle von der Frankfurter Börse, vielen Dank. Die Lufthansa ist bislang auch einer der Verlierer im DAX, obwohl der Vorstand den Aktionären heute auf der Hauptversammlung wieder eine Dividende von 80 Cent pro Aktie vorgeschlagen hat. Aber der Ausblick, der ist eben nicht mehr so glänzend wie zuletzt. Und das hat auch mit Flugscham zu tun. Ein neuer Begriff, der zum Ausdruck bringt, dass es nicht mehr so angebracht ist zu fliegen, wenn jetzt nicht unbedingt nötig. Über eine Hauptversammlung im Zeichen des Klimas berichtet Jörg Sauerwein.
Der deutsche Kranich kämpft an vielen Fronten. Das haben die ersten drei Monate dieses Jahres gezeigt, in denen die Lufthansa mehr als 340 Millionen Euro Verlust gemacht hat. Grund dafür sind der große Preisdruck durch die Konkurrenz und hohe Treibstoffpreise. Dazu kommt die aktuelle Diskussion um den CO2-Ausstoß durch Flugzeuge. Entsprechend ist die Stimmung unter den Lufthansa-Aktionären in Bonn gemischt.
Stellt sich immer wieder die Frage, ganz einfach, wie soll es weitergehen?
Man hat es ja gesehen, in der letzten Zeit sind ja doch schon ein paar Airlines ein bisschen abgegangen da. Es wird nicht einfach.
Trotzdem erklärte der Vorstandsvorsitzende der Lufthansa, Carsten Spohr, seinen Aktionären, der Zustand der Lufthansa-Gruppe sei durchaus ein Grund zur Freude. Vor allem mit Blick auf das vergangene Geschäftsjahr 2018.
Wir haben den höchsten Umsatz unserer Unternehmensgeschichte erzielt, fast 36 Milliarden Euro. Damit gehören wir zu den drei umsatzstärksten Airline-Konzernen der Welt.
Allerdings kam dazu von Anlegern durchaus auch Kritik, denn die Gewinne seien nicht entsprechend gestiegen. Mehr Umsatz, aber weniger damit verdient, lautete der Vorwurf. Und mit Blick auf den aktuellen Preisdruck werde das nicht leichter. Die Lufthansa will an ihrem Kurs festhalten und weiter wachsen. Dazu passt auch, dass der Vorstandschef Spohr ein Interesse am Ferienflieger Condor bestätigt hat. Ein entsprechendes Angebot sei an den britischen Eigentümer Thomas Cook gegangen. Gegenwind für die Lufthansa gab es unter anderem vom Dachverband der kritischen Aktionäre. Angesichts der im vergangenen Jahr gestiegenen CO2-Emissionen könne man nicht für eine Entlastung des Vorstands stimmen, erklärte deren Vertreter Moritz Leib. Der Konzern müsse an dieser Stelle dringend mehr tun.
Zum Beispiel könnte man ja auch einmal darüber nachdenken, die Flugkompensationen für Fluggäste nicht nur freiwillig, sondern verpflichtend zu machen. Ja? Das wäre mal ein großer Schritt in die richtige Richtung und würde auch der Lufthansa AG nicht nur moralisch, sondern auch strategisch entgegenkommen, weil sie sich dadurch einfach gerade im Moment mit den ganzen Debatten um Klimawandel gut positionieren könnte.
Zum Thema CO2 sagte Lufthansa-Chef Carsten Spohr, ihm sei durchaus bewusst, dass Unternehmen heute nicht mehr nur Gewinne erwirtschaften, sondern auch nachhaltig arbeiten müssten. Deshalb investiere die Lufthansa jedes Jahr rund 3 Milliarden Euro in sparsamere Flugzeuge.
Das bleibt auf absehbare Zeit unser größter Hebel, um möglichst umweltschonend zu fliegen. 221 neue Flugzeuge werden uns in den nächsten 8 Jahren zugehen. Und damit werden wir unter anderem unsere gesamte Langstreckenflotte bis Mitte des nächsten Jahrzehnts grundlegend modernisieren.
Die neuen Flieger sollen die CO2-Emissionen nochmal um 1,5 Millionen Tonnen pro Jahr senken und außerdem deutlich leiser sein. Für Maximilian Reimers reicht das allerdings nicht aus. Er war für die Klimaschutzbewegung Fridays for Future nach Bonn gekommen, um vor den Aktionären zu sprechen. Und er forderte ein Umdenken bei der Lufthansa, wenn die Chefetage nicht etwa Zweifel am Klimawandel habe.
Wenn Sie aber daran glauben, dann sollten Sie darüber nachdenken, Ihr Geschäftsmodell zu ändern, beziehungsweise wirklich ökologischer zu werden und darüber nachzudenken, ob es sinnvoll ist, wenn ein Flug weniger kostet als ein Taxi.
Eine Debatte, die uns sicherlich weiter erhalten bleibt. Jörg Sauerwein über die Hauptversammlung bei Lufthansa. Und das vergangene Jahrzehnt war nicht nur bei der Lufthansa von Rekordergebnissen geprägt. Insgesamt lief es wirtschaftlich gut. Dadurch gab es wenig notleidende Kredite. Jetzt sollten die Bankhäuser aber wieder vorsichtiger werden, warnt die deutsche Finanzaufsicht BaFin. Sie hat am Vormittag Bilanz gezogen und dabei auch Kritik zurückgewiesen, bei den Geldwäscheskandalen nicht angemessen reagiert zu haben. Mischa Erhardt.
Die Kritik nach den Geldwäscheskandalen lässt BaFin-Chef Felix Hufeld nicht gelten.
Der Erfolg einer Finanzaufsicht bemisst sich auch nicht daran, dass sie Strafverfolgungsbehörde spielt. Wir sind hier in einem Rechtsstaat und nicht im Wilden Westen. Wir können uns nicht einfach einen Sheriffstern ans Revier heften, losreiten und irgendwelche Verdächtigen verhaften, auch nicht etwa potenzielle Geldwäscher.
Die Strafverfolgungsbehörden seien es, die beim Verdacht von Geldwäsche handeln müssten. Zudem verweist die BaFin darauf, dass laut Zoll rund 90% der Geldwäsche-Verdachtsmeldungen aus dem Finanzsektor kämen, den die BaFin beaufsichtige. Unter anderem der Fall Danske Bank hatte für Aufsehen gesorgt. Über eine Filiale der dänischen Bank in Estland waren verdächtige Zahlungen im Volumen von rund 200 Milliarden Euro gelaufen. Die Deutsche Bank hatte einen Großteil der verdächtigen Gelder abgewickelt als sogenannte Korrespondenzbank, also im Auftrag der Danske Bank. Weil die Finanzaufsicht BaFin unzufrieden mit den internen Kontrollsystemen der Deutschen Bank war, hat sie einen Sonderbeauftragten in das Institut entsandt, ein bisher einmaliger Vorgang. Der für diesen Bereich zuständige BaFin-Vorstand Thorsten Pötsch mahnte eine intensivere europäische Zusammenarbeit bei der Kontrolle solcher Geschäfte an. Vor zu groben Einschnitten warnte er zwar. Dennoch, sagte er,
laissez-faire beim Korrespondenzbankwesen können aber weder Regulierung noch Aufsicht dulden. Darauf müssen sich die Institute einstellen.
Mit Blick auf die Finanzstabilität warnen die Aufseher vor der Gefahr, dass Banken zu leichtfertig Kredite vergeben könnten. Das wäre ein Risiko vor allem, wenn der konjunkturelle Gegenwind zunimmt, denn dann könnten solche Kredite ausfallen.
Eine mögliche Erosion der Kreditvergabestandards in Verbindung mit einer reduzierten Risikovorsorge kann eine Gefahr für die Finanzstabilität darstellen,
sagt der Chef der Bankenaufsicht bei der BaFin, Raimund Rösler. Als ein Problem der hiesigen Banken macht die BaFin auch die vergleichsweise hohen Kosten und niedrige Profitabilität aus. Die Kosten für Regulierungsanforderungen seien dabei aber nicht das Problem.
Die BaFin warnt vor laxer Kreditvergabe, Mischa Erhardt berichtete. An der Industriestrategie von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier gibt es weiter Kritik, zum Beispiel vom Präsidenten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratscher. Mehr dazu in den Wirtschaftsnachrichten mit Silke Hane.
Fratscher sagte im Deutschlandfunk, die Diskussion um eine Industriestrategie sei zwar richtig, aber Altmaier sei auf dem Holzweg, wenn er Großunternehmen fördern wolle.
Wenn man also aufschließen will mit den Amerikanern, mit vielen Chinesen und anderen Asiaten im Bereich Digitalisierung, dann muss man erstmal ein schnelles Internet hinstellen, das diesen Begriff wirklich verdient. Dann muss besser Innovation, Forschung und Entwicklung gefördert werden. Wir wissen auch im Bereich Forschung und Entwicklung, da sind die Großkonzerne gut, da haben aber die mittelständischen Unternehmen Probleme. Da findet in vielen Bereichen zu wenig Forschung und Entwicklung statt. Deshalb ist es die falsche Politik zu sagen, wir geben jetzt den Großen noch mehr Geld für Forschung und Entwicklung, sondern hier muss man wirklich den mittelständischen Unternehmen helfen.
Auch mehrere Wirtschaftsverbände hatten kritisiert, kleine und mittelständische Unternehmen fänden in Altmaiers Strategie nicht genug Berücksichtigung. Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz hat seine Ideen für eine Reform der EU verteidigt. Im Kern geht es ihm um mehr Effizienz und weniger Bürokratie. Das schließt die EU-Kommission ein. Kurz plädiert für eine Verkleinerung der Behörde. Derzeit gäbe es beispielsweise immer mehr Kommissare, aber nicht mehr Aufgaben. Andere Staaten wie China seien viel dynamischer und innovativer.
Die Europäische Union, glaube ich, leidet vor allem unter zwei Problemen. Nämlich zum ersten, dass oftmals Regeln, die wir uns selbst geben, in der Migration, in der Haushaltspolitik, was Rechtsstaat und Demokratie betrifft, dass diese Regeln nicht eingehalten werden. Und die zweite Herausforderung, dass wir einfach oft zu langsam, zu träge, nicht effizient genug in den Entscheidungen sind.
Kurz sprach sich für härtere Strafen gegen Länder aus, die gegen Regeln verstoßen. Durch sogenannte Cum-Ex-Steuertricks sind dem Staat Milliarden an Steuergeldern entgangen, wird vermutet. Jetzt gibt es eine erste Anklage. Die Kölner Staatsanwaltschaft stellte sie dem Landgericht Bonn zu, so das Finanzministerium in Nordrhein-Westfalen. Die Anklage richtet sich gegen zwei Beschuldigte. Falls sie zugelassen wird, kann das Verfahren laut Ministerium nicht vor dem Herbst beginnen.
Silke Hane war das mit den Wirtschaftsmeldungen. In Kiel sitzen ab heute mehr als 30 Steuerexperten von Bund, Ländern und Kommunen für 3 Tage zusammen, um zu schätzen, wie hoch die Steuereinnahmen der kommenden Jahre sein werden. Das Ergebnis präsentiert Bundesfinanzminister Olaf Scholz am Donnerstag dann in Berlin. Theo Gers.
Seit dem Vormittag und noch bis Donnerstag rechnen die Steuerschätzer. Doch fest steht schon jetzt, ihre Zahlen werden schlechter. 4.369 Milliarden Euro hatten sie dem Gesamtstaat in ihrer letzten Schätzung vom November in Aussicht gestellt. Nun könnten es 75 Milliarden weniger werden. Hauptgrund ist das nachlassende Wachstum. Die Bundesregierung rechnet nur noch mit 0,5% in diesem Jahr. Vor allem für den Bund heißt das nichts Gutes. Denn einerseits hat Finanzminister Scholz die weniger stark sprudelnden Steuereinnahmen schon eingepreist. Eng wird es dafür andererseits bei den teuren Vorhaben, die, wie die Grundrente, mal von der SPD vorgeschlagen werden oder von der Union kommen. Wirtschaftsminister Altmaier etwa würde gerne die Unternehmen entlasten, so wie es auch die deutsche Wirtschaft fordert. Gerade weil die Konjunktur sich eintrübe, müsse die Politik jetzt gegensteuern, fordert der BDI. Die effektive Steuerbelastung sei mit 25% in Deutschland zu hoch, im EU-Schnitt seien es nur knapp 22%. Doch Finanzminister Olaf Scholz hatte dies schon am Wochenende im Deutschlandfunk abgelehnt.
Wir haben ein sehr modernes Unternehmenssteuerrecht, das wir in den letzten Jahrzehnten immer wieder vorangebracht haben. Bundeskanzler Schröder hat da die wichtigsten Schritte auf den Weg gebracht. Und jetzt müssen wir natürlich immer jedes Mal gucken, ob es da noch was zu justieren gibt. Aber das ist dann eben justieren.
Das klingt nicht nach einer großen Steuerreform. Die fetten Jahre seien eben vorbei, heißt es dazu vom Finanzminister. Und so lehnen Scholz, wie auch die SPD, auch den Unionswunsch nach einer Abschaffung des Soli für alle weiter ab. Das allein würde noch einmal 11 Milliarden Euro weniger an Einnahmen bedeuten. Umgekehrt lehnt die Union das SPD-Vorhaben der Grundrente, die 5 bis 8 Milliarden Euro kosten würde, als nicht finanzierbar ab, so Fraktionschef Ralf Brinkhaus.
Wir möchten den Sozialstaat sicher machen. Das geht aber nur, wenn wir auch in 20 Jahren noch unser Geld verdienen. Dafür müssen wir investieren. Und deswegen geht es jetzt nicht um kurzfristige Sozialstaatsprojekte.
Die Union sollte doch lieber erstmal ihre eigenen Ausgabewünsche mit der Realität in Einklang bringen, tönt dagegen der SPD-Haushälter Johannes Kahrs zurück.
Sie wollen keine neuen Steuern, sie wollen keine neuen Schulden machen, sie wollen nochmal Geld zurückgeben als Steuergeschenke und wollen mehr Geld für ihre Ministerien. Was die Union da macht, passt vorn und hinten nicht.
Mit anderen Worten, nach der Steuerschätzung geht der Koalitionsstreit ums Geld erst so richtig los.
Wie Theo Gers berichtet. Und zur Wirtschaftspresse schauen. Die Drohung von US-Präsident Donald Trump mit einer deutlichen Erhöhung der Sonderzölle auf chinesische Importe sorgt auch bei den Kommentatoren für Unruhe.
Die Börsenzeitung schreibt, der neue Hammerschlag aus Washington trifft Peking unvorbereitet. Und an den heimischen Börsen lebt nun wieder Panik auf, während die Regierung stumm bleibt, was man eher als Schockstarre, denn vornehmes Schweigen, interpretieren darf. Unter normalen Umständen wäre der jüngste Affront ein Anlass für Peking, die Handelsgespräche umgehend für gescheitert zu erklären und mögliche Gegenmaßnahmen in den Raum zu stellen. Angesichts Trumps berühmt-berüchtigter Verhandlungspraktiken gibt es allerdings keine normalen Umstände. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hält fest, ökonomische Argumente, zumal logisch hergeleitete, spielen in Trumps Kalkül nur eine Nebenrolle. Der Präsident sieht Chinas Aufstieg als Bedrohung für sein Land. Was China gewinnt, geht Amerika verloren. Darum will er Chinas Aufstieg mit aller Macht behindern. Mit Deutschland trägt Trump eine ganz besondere Feder aus. Die vielen deutschen Autos in Amerika sieht Trump fast schon als persönlichen Affront an. Deutschlands Exportüberschuss wird er nicht ewig tolerieren. Es ist deswegen fahrlässig, die Gefahr höherer Autozölle zu verdrängen. Bei einem Treffen mit Unternehmern und Verbänden musste sich Wirtschaftsminister Altmaier der Kritik an seiner nationalen Industriestrategie stellen. Und nach Ansicht der Süddeutschen Zeitung konnte er dabei nur noch seinen Rückzug ordnen. Die meisten Firmen kommen auch ohne Hilfe aus Berlin gut zurecht. Und vor allem Mittelständler schätzen Giganten gar nicht. In Zeiten der Digitalisierung und in einem Land, in dem wendige mittelständische Firmen mehr Arbeit geben als große Industriekonzerne, wirkten Altmaiers Ideen ohnehin seltsam antiquiert. So diente ihm das Treffen nun vor allem dazu, seine eigenen Ideen vorsichtig zu relativieren.
Soweit die Wirtschaftspresseschau. Gleich geht's um gefährliche Hochzeitskorsos in Deutschland heute. Das war die Sendung Wirtschaft am Mittag mit Jessica Sturmberg. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Tag.